Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Christian Raphansel.
Guten Tag. Es gibt ein Thema, das uns alle betrifft, das wir aber meistens von uns wegschieben, weil wir nur ungern darüber reden, weil wir eigentlich nicht einmal dran denken wollen. Dass wir sterben müssen, nämlich. Dass unsere Eltern sterben, unsere Kinder, unsere Freunde. Niemand von uns wird am Leben bleiben, niemand. Und trotzdem tun wir meistens so. Ich habe heute eine Frau eingeladen, die in ihrem früheren Leben als taffe Journalistin unterwegs war und obwohl sie da auch über Elend und Leid berichtet hat, hat sie den Tod nie persönlich genommen. Bis dann der Tod wie ein Meteor in ihr Leben eingeschlagen ist, so schreibt sie das in ihrem Buch. Was sich dann alles verändert hat, und das ist eine Menge, darüber reden wir nachher. Außerdem sehen wir uns das Tagebuch eines fast 100-Jährigen an, der die letzten Monate seines Lebens für eine Bilanz genutzt hat. Und wir sprechen über Bücher zu der schwierigen Frage der Sterbehilfe. Die Lesart, unser Sachbuchmagazin im Deutschlandfunk Kultur, heute übers Abschied nehmen. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Bei mir ist jetzt Florian Felix Wey und er hat was aus einer Buchgattung mitgebracht. Da fragen wir uns in der Redaktion immer, ist das ein Sachbuch oder ist das Belletristik? Und zwar Tagebuchaufzeichnungen. Ein alter Mann wird älter, heißen diese Aufzeichnungen hier. Und das erinnert dann ja doch ziemlich an den berühmten Roman Ein Mann wird älter von Italo Svevo. Damit hat das aber nichts zu tun, Florian, oder?
Naja, ich glaube, das ist nur ein Eyecatcher für den gebildeten Menschen. Und genau darum geht es ja letztlich auch um diese Zielgruppe der gebildeten Menschen. Günter Rühle, das ist der Tagebuchschreiber, ist ein kultivierter Mann, ein belesener Mann. Bekannt in der alten Bundesrepublik als FAZ-Theaterkritiker, damals eine Institution. Und da sind wir auch schon beim Punkt mit dem damals. Rühles aktive Zeiten liegen sehr lange zurück. Er war auch mal Schauspielintendant in Frankfurt Ende der 1980er Jahre und ging danach in Rente. Heute ist er 97 Jahre alt.
Ich kann also böse sagen, da leert der alte Mann seine Schubladen und druckt mal, was er so lebenslang notiert hat?
Nein, gar nicht. Er beginnt im Oktober 2020 zum ersten Mal im Leben ein Tagebuch mit damals 96 Jahren. Und natürlich ist das ein Corona-Tagebuch, aber eben doch aus einer ganz singulären Perspektive. Desjenigen nämlich, der weiß, dass sein Leben sowieso ans Ende gekommen ist. Und der macht dann eine Art Generalbilanz auf und legt sich selbst, früher hätte man gesagt, Rechenschaft ab.
Rechenschaft ablegen, das klingt ein bisschen mühsam. Wie ist das geschrieben?
Sprachlich ist es eine ungeheuer leichte Lektüre. Der Mann kann immer noch schreiben. Inhaltlich ist es so berührend, dass auch die Schreckenstellen, und da gibt es nicht wenige von, irgendwie zuversichtlich stimmen. So in der Art von, auch wenn nichts mehr geht, geht noch was. Oder wie er selbst seine Lebensmaxime beschreibt, durch, wenn auch in unbekannte Richtung. Rühle ist allerdings quasi blind. Er lebt alleine, natürlich mit Hilfe von außen, aber sowas wie das Hosenanziehen am Morgen oder wie er im Bett sich nicht mehr aus der eigenen Bettdecke wickeln kann, das beschreibt er fast wie eine Szene von Beckett. Oder er will Musik hören und kann den CD-Player nicht mehr bedienen. Dann zählt er alle Knöpfe im Haushalt, die er noch blind irgendwie ertasten kann, Mikrowelle, Spülmaschine und so weiter, und kommt auf 141 Knöpfe. Das ist eine echte Herausforderung. Ja. Vor allem aber kann er nicht mehr lesen, sondern hat dazu so eine Art Vorlesegerät, und das ist das Schlimmste für ihn. Seit ich nicht mehr lesen kann, sagt er, haben die Tage mindestens 47 Stunden.
Das ist ganz schön heftig. Wenn er nicht mehr lesen kann, wie schreibt er dann?
Gute Frage. Er tippt quasi blind in den Computer und sein Herausgeber spricht im Nachwort von einem Dechiffriersyndikat, das es gebraucht hätte, um aus den vielen Vertippern den Sinn der Buchstaben herauszufinden. Viel Theatergeschichte ist dabei der alten Bundesrepublik interessant, aber nicht das Wesentliche. Wesentlich ist, dass Günter Rühle zum ersten Mal, sagt er, und man glaubt ihm, dass auch sich mit sich selbst beschäftigt. Wieso ist er geworden, was er geworden ist? War das Zufall? Was war aktive Entscheidung? Was Glück? Was hätte es mit ihm gemacht, wenn er als Soldat einen Deserteur erschießen hätte müssen? Da stand damals irgendwie spitz auf Knopf, sein Vorgesetzter befreite ihn bloß davon.
Das heißt, insgesamt ist es doch sehr biografisch, also sehr viel Vergangenheit und eher nur wenig Corona-Gegenwart.
Nein, denn die Pandemie bestimmt schon durchaus diesen Tate. Corona sieht er düster, sehr düster, als Entscheidungsschlacht des neuen Jahrhunderts. Und man kann dann miterleben, wie diese Pandemie plötzlich seinen Lebenswillen neu entfacht, nachdem er zuvor echt wirklich übers Schlussmachen nachgedacht hat. Wollüstige Gedankenspiele der Selbstvernichtung nennt er das. Das kippt dann aber um in die ganz verständliche Angst vorm Sterben an Corona. Und das zeigt uns, dass selbst an der Schwelle zum Tod, und die ist mit fast 100 einfach nicht wegzuleugnen, das vitale Prinzip des Lebenwollens immer weiter und weiter und weiter fortbesteht.
Sie reden jetzt vom Vitalprinzip. Trotzdem, ich kann mir nicht helfen. Es klingt eher dunkel als hell. Keine Lektüre für jeden.
Doch, für jeden. Doch, doch, doch. Auch für Junge. Also Rühle schreibt so unsentimental, so abgeklärt, stellenweise fast heiter. Aber er verschweigt halt auch nichts. Er findet sogar ein Wort für den Vorgang. Überalter nennt er ihn, also quasi über die eigene Zeit hinaus zu leben. Wenn Literatur eine Aufgabe hat, dann doch die, uns was zu erzählen, wovon wir nichts wissen. Rühle erzählt aus einem fernen Land, das wirklich nur wenige von uns überhaupt erreichen werden. Das ist sagenhaft und sagenhaft ergreifend. Schließen wir deshalb am besten mit einer tröstlichen Erkenntnis, niedergelegt von einem 96-Jährigen. Ich darf mich verstehen als Probierstück der Evolution, denn dann hätte das lange Leben sowohl Sinn wie Erklärung. Probierstück der Evolution. Das sind wir. Jeder für sich. Darin liegt der Sinn des Lebens. Das finde ich fantastisch.
Sinn des Lebens. Sie klingen richtig überwältigt. Kann das sein?
Ja, unbedingt.
Florian Felix Wey. Überwältigt von Günter Rühles. Ein alter Mann wird älter. Ein merkwürdiges Tagebuch. Herausgegeben von Gerhard Ahrens. Erschienen im Alexander Verlag. Für 22,90 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Was bleibt, wenn wir sterben? So heißt ein Buch von Louise Brown. Sie beschreibt darin ihre Erfahrungen als Trauerrednerin und ich habe sie in die Lesart eingeladen. Guten Tag, Frau Brown.
Guten Tag.
Sie erzählen von diesen Erfahrungen, wie wir mit Trauer umgehen können. Ich will aber erstmal einen Schritt zurückgehen, weil Sie ja vermutlich genauso wie alle anderen Menschen auch nicht als Kind gedacht haben, wenn ich mal groß bin, dann werde ich Trauerrednerin. Sie sind ja stattdessen erstmal Journalistin geworden und wenn ich das Buch richtig verstehe, haben die den Gedanken an den Tod eigentlich nie sonderlich persönlich genommen, bis dann. Sie formulieren das im Buch, bis der Tod wie ein Meteor in ihr Leben eingeschlagen ist. Was ist da passiert?
Genau, also meine Eltern sind innerhalb von 3 Monaten voneinander gestorben. Und es war tatsächlich so, da war ich Mitte 30 und war als Journalistin schon in einigen Ländern dieser Welt gewesen, habe viele Menschen interviewt und habe so ein bisschen gedacht, ich weiß schon ein bisschen was über das Leben. Und ja, an diesen Verlusten habe ich einfach verstanden, dass ich einfach eigentlich gar nichts weiß über ein ganz, ganz großes Thema im Leben. Wir haben in der Familie auch nie darüber gesprochen, selbst als meine Eltern auf ihrem Sterbebett lagen, konnten wir nicht über den Tod reden.
Es war nie ein Thema. Sie waren nicht einmal auf der Beerdigung ihrer eigenen Großmutter.
Genau, so war das, genau. Also meine Eltern haben wirklich so ganz streng dieses Thema von uns ferngehalten. Weshalb, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber sie sind beide zu Kriegszeiten aufgewachsen und ich glaube, dass da auch einige Erfahrungen gewesen sind, die ihnen vielleicht einfach so schwer zugesetzt haben, dass sie uns vielleicht davon fernhalten wollten. Aber letztendlich war ich einfach null darauf vorbereitet und ich habe vor allem die Trauer unterschätzt, also auch diese körperlichen Auswirkungen, ne? Dieser Druck auf der Brust, dieses schlechte Schlafen. Bei mir in meinem Fall habe ich in dieser Zeit auch schlechter Deutsch gesprochen und das war dann ungefähr ein Jahr nach dem Tod meiner Eltern, dass ich dann wirklich verstanden habe, ich muss mich irgendwie damit auseinandersetzen. Und der Journalismus ist ja immer ein Weg für mich gewesen, das zu tun. Also Fragen zu stellen, diese Themen anzuschauen, die einen besonders bewegen, die für einen vielleicht besonders schwierig sind. Und habe dann angefangen, viel zu lesen, bewusst Radiointerviews zu hören und habe einen Bestatter interviewt, vor dem Hintergrund dort ein Praktikum zu machen. Und der hat so quasi so im Nebensatz gesagt, als wir uns verabschiedet haben, haben Sie eigentlich mal überlegt, Trauerreden zu schreiben. Und das war eigentlich beim Schreiben dieses Buches, ist mir das so richtig bewusst geworden, dass das, glaube ich, eines dieser kleinen Momente im Leben waren, in denen das Leben eine ganz neue Richtung einschlägt, ohne dass man das eigentlich in dem Moment wirklich weiß.
So. Das war dann schon Ihre bewusste Auseinandersetzung mit dem Sterben. Noch vorher, als dieser Meteor in Ihr Leben einschlägt, da beschreiben Sie etwas, das wir, glaube ich, alle sehr gut kennen, nämlich die Unfähigkeit, darüber zu sprechen. Sie beschreiben das, wie Ihre Mutter auf der Palliativstation liegt, der Tod wie eine blinkende Neonreklame über unseren Köpfen, schreiben Sie. Aber Sie konnten nicht darüber sprechen.
Ich hatte einfach nicht, also wir hatten nicht die Worte dafür. Es klingt so bizarr. Ne? Also heute, man redet ja eigentlich heute über alles. Aber ich habe das, also ich weiß nicht, ob es so ein toller Vergleich ist, aber ich habe das im Buch so ein bisschen auch mit diesem Thema auch Sex irgendwie verglichen. Also wenn man keine Sprache dafür hat, wenn man keine Worte dafür hat, wenn es in der Familie wirklich so ein Tabuthema ist, ich weiß nicht, irgendwie verinnerlicht man da auch als Kind irgendwie etwas, dass man so automatisch irgendwie anfängt, dieses Thema von sich zu verdrängen. Ich weiß es nicht. Und ja, das fand ich auch jetzt im Rückblick wirklich spannend, dass ich einfach irgendwie die Worte nicht dafür hatte. Und
das sei dann, das Schwerste in ihrem Leben gewesen, einem Menschen zu sagen, dass er sterben wird und sterben darf. Sterben darf?
Ja, weil meine Mutter, sie konnte nicht loslassen. Es ging ihr sehr, sehr schlecht und sie war eine sehr stolze Person. Und also wie alle Mütter, ne, das ist natürlich das Schlimmste, wenn man seine Kinder in Anführungsstrichen allein lässt, wo man doch seinen Kindern versprochen hat, immer bei ihnen zu sein. Ne, so. Und das konnte meine Mutter nicht, sie konnte nicht loslassen, es ging ihr wirklich sehr schlecht. Und ich hatte da zuletzt ein wichtiges Gespräch mit der Chefärztin und sie hat mir das im Grunde genommen gesagt, dass meine Mutter die Woche aber vermutlich nicht überleben würde. Und meine Mutter wollte wissen, was sie mir gesagt hat und eigentlich musste ich aber dann nichts sagen. Also das ist ja auch das Verrückte, dass manchmal brauchen wir gar nicht die Worte. Ich bin wieder ins Zimmer gekommen nach diesem Gespräch mit der Ärztin und wir haben uns dann einfach angeschaut, meine Mutter und ich. Meine Mutter wusste schon, was ich eigentlich sagen wollte. Ne, so.
Was bleibt, wenn wir sterben, so heißt ihr Buch. Und als ich das gelesen habe, da habe ich den Eindruck gewonnen, das sind oft eigentlich die Alltäglichkeiten, die uns vielleicht banal vorkommen, aber fast das Wichtigste sind, oder? Können Sie das erklären?
Ja, und das ist auch ein Grund, warum ich auch dieses Buch unbedingt schreiben wollte, weil mich das wirklich gerade in der Anfangszeit als Trauerrednerin so beeindruckt hat, was von den Verstorbenen geblieben ist. Nur eben nicht die Dinge, die ich mein Leben lang für so wichtig gehalten habe. Ich bin halt immer sehr diszipliniert gewesen, bin in eine Familie aufgewachsen, der Leistung auch sehr wichtig war. Meine Eltern haben sich ja sehr aus ihren ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet, sind so diese soziale Leiter in England, Klassenleiter so hochgestiegen und war selber sehr leistungsorientiert. Und ich habe halt eben gesehen, es sind eigentlich so diese kleinen Bilder, die doch bleiben. Die Großmutter, deren Kleinfinger krumm ist, weil die, also die hat immer gesagt, mein kleiner Finger ist so krumm, weil meine Enkelkinder sich immer dran festgehalten haben. Oder ja, meine eigene Mutter, ne? Im Gespräch mit dem Pastor vor der Beerdigung habe ich ihnen natürlich von ihrem Lebenslauf erzählt und von den wichtigen Stationen in ihrem Leben. Ich habe ihnen aber nicht erzählt, dass sie eigentlich gefühlt immer schmutzige Knie hatte, weil sie immer in kurzen Hosen im Garten war oder dass sie am liebsten irgendwie im Herbst im See gebadet hat, ne, wenn andere Leute ihre Daunenjacken anhatten. Also das sind so Dinge, die ich nicht erzählt habe und das sind so die Bilder, die meine Mutter so präsent werden lassen für mich. Und das habe ich eigentlich durch diese Arbeit erst wirklich verstanden und das war etwas, was ich gern weitergeben wollte, weil ich dachte, als Angehörige denkt man, es ist alles fort, wenn ein Mensch stirbt. Aber da habe ich gemerkt, nee, da bleibt so viel. Und das fand ich einfach so tröstlich.
Das ist ein Teil dessen, was bleibt, wenn wir sterben. So heißt dieses Buch von Louise Brown. Leider bleibt ja aber auch die Trauer. Zumindest legt das ihr Buchaufbau nahe, Frau Brown. Das besteht aus drei Teilen. Der erste, die Konfrontation mit dem Tod. Darüber haben wir geredet. Dann das Leben mit der Trauer und dann die Endlichkeit annehmen. Ist es also eine Illusion, dass die Trauer irgendwann verschwindet?
Ich denke ja, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe lange gedacht, man müsste irgendwie seine Trauer irgendwie überwinden und das müsste irgendwie einen Neubeginn geben, so einen Neustart. Und das war etwas, was ich in diesen, ja, jetzt zu 10 Jahren gelernt habe, dass es gibt kein Neubeginn, glaube ich. Es gibt ein Weitergehen. Also man geht einfach irgendwann weiter mit seiner Trauer. Und die ist ja immer bei einem. So, die Trauer ist für mich so ein bisschen wie so eine kleine seelische Narbe, so eine innere Narbe. In manchen Tagen spüre ich sie mehr, an anderen Tagen spüre ich sie weniger. Aber sie ist immer da und sie erinnert mich ja auch daran, was ich verloren habe, nämlich diese wunderbaren Menschen. Und die Trauer kommt ja für mich ja auch aus dem gleichen Ort wie die Liebe. Also die liegen ja auch ganz nah beieinander.
Besonders schwierig ist sicherlich die Phase, wenn für den Rest der Welt sich alles Leben schon wieder weiter drehen scheint, aber für die engsten Angehörigen eben nicht. Sie empfehlen da Rituale, um die Erinnerung lebendig zu halten. Können Sie das auch an einem Beispiel erklären?
Ja, also es ist, also man hat ja oft so ein Gefühl von Ohnmacht und man fühlt sich irgendwie so, also ich fühlte mich als Trauernde gerade in diesem ersten Jahr so benommen irgendwie so. Und man hat irgendwie das Gefühl, als ob man irgendwie so gar nichts tun kann. Da sind zwei Menschen irgendwie fort und man fühlt sich so, ja, so unfähig irgendwie. Und diese Rituale geben einem wieder so ein bisschen so ein Gefühl von Handlungsfähigkeit wieder zurück.
Oder was für ein Ritual haben Sie beispielsweise für Ihre Eltern?
Genau, also zum Beispiel jetzt die Teekanne. Mein Vater hat in der Woche seinen Tee aus dem Becher getrunken, aber am Sonntag hat er immer seine Lieblingsteekanne rausgeholt. Und ja, das tue ich dann jetzt auch. Also ich habe jetzt eine Auswahl von Teekannen von meinem Vater. Ich kann also eine aussuchen. Manchmal ist es die mit den gepunkteten Füßen und manchmal ist es die mit dem klassischen englischen Muster. Aber ja, das sind so kleine Dinge, wenn ich dann diesen Tee mache, so richtig oldschool mit einer Teekanne vorwärmen und so, dann denke ich an meinen Vater. Oder die Uhr, die bei mir in der Küche hängt. Meine Mutter hat sie immer vorm Schlafengehen in ihrem Nachthemd immer aufgezogen und ja, ich trage zwar kein Nachthemd, aber ich mache das jetzt auch, dass ich die oft dann, bevor ich ins Bett gehe, wenn alle schon oben sind und es schon dunkel ist, dann ziehe ich die vielleicht nochmal aus, bevor ich das Licht ausschalte, das ist dann auch, da denke ich dann auch immer meine Mutter. Und ich habe viele, viele Menschen kennengelernt, für denen zum Beispiel der Friedhofsbesuch ganz wichtig ist. Und habe auch häufige Menschen gesehen, die wirklich vor einem Grabstein stehen und mit diesem Grabstein kommunizieren. Also auch das ist ein Ritual, das einen irgendwie auch viel Kraft geben kann, glaube ich.
Das Leben mit der Trauer, Sie gehen da am Ende Ihres Buches sehr weit und Sie schreiben ganz am Ende wirklich sogar von einem wertvollen Schmerz. Da bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Wie kann aus so einem existenziellen Verlust etwas Wertvolles werden?
Also ich glaube, die Trauer öffnet auch etwas in uns. Das ist auch etwas, was ich jetzt auch durch das Buch ganz stark gemerkt habe. Die Nachrichten, die Menschen mir schreiben, die einfach irgendwo in Bayern sitzen und mir dann einfach kurz eine Direktnachricht schreiben und sagen, ich lese gerade ihr Buch und ich fühle mich gerade so begleitet. Oder bei den Lesungen die kleinen Gespräche so hinterher. Also die Trauer öffnet etwas in uns und diese Einsamkeit, die wir durch den Verlust ja spüren, das ist ja auch etwas höchst Menschliches. Es ist ja auch etwas, was uns Menschen ja auch verbindet. Und ja, indem man sich vielleicht selber ein bisschen öffnet mit seiner Trauer, spürt man manchmal auch die Verbindung zu anderen Menschen. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel selber auch erfahren habe. Aber die Trauer ist auch etwas, was mich, oder das Leben mit der Trauer, dieses bewusste Leben mit der Trauer, hat mich, glaube ich, auch schon etwas verändert. Sie hat mich auch offener gemacht und dankbarer gemacht. Ich gehe jetzt durch das Leben und erlebe das schon intensiver, weil ich einfach weiß, dass unser Leben einfach auch endlich ist. So. Und das ist für mich auch auf eine Art wertvoll.
Louise Brown, Was bleibt, wenn wir sterben? Erfahrungen einer Trauerrednerin. Das Buch ist bei Diogenes erschienen und kostet 22 Euro. Vielen Dank, Frau Brown.
Vielen Dank.
Abschied nehmen ist heute unser Thema in der Lesart. Und so bitter das Sterben immer ist, es gibt Situationen, in denen sich Menschen bewusst für den Tod entscheiden, weil ihnen das Leben nicht mehr als die bessere Alternative erscheint. Und das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht entschieden, in überraschender Klarheit, dass jeder Mensch grundsätzlich das Recht darauf hat, selbstbestimmt zu sterben und dafür auch Hilfe in Anspruch nehmen darf. Und zwar unabhängig davon, ob er oder sie schwer krank ist oder ob andere den Wunsch zu sterben überhaupt nachvollziehen können. Diese Entscheidung, das war im Februar 2020 und das klingt ja auf den ersten Blick so, als müsse damit alles klar sein. Die Praxis bleibt aber schwierig.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zwei aktuelle Bücher befassen sich mit der Sterbehilfe. Das eine ist in Deutschland, das andere in der Schweiz erschienen. Der Verfasser des ersten ist der Arzt Michael de Ridder, der sich schon lange für selbstbestimmtes Sterben einsetzt und auch schon einige Menschen in den Tod begleitet hat. Das zweite Buch hat die in der Schweiz lebende Philosophin Susanne Viola Renninger zusammen mit dem Freitodbegleiter Werner Krisi geschrieben. Katrin Stövesand hat beide Bücher gelesen und erklärt uns, was die Bücher trennt und was sie vereint.
Zwei Bücher, ein Anliegen. Das selbstbestimmte Leben soll selbstbestimmt enden dürfen. Bei allen Möglichkeiten der Palliativmedizin soll ein von Krankheit, Schmerz oder Siechtum geplagter Mensch selbst entscheiden können, wann er das eigene Leben beenden will. Und zwar ausschließlich aus guten und wohlüberlegten Gründen sowie aus freier und stabiler Entscheidung.
Suizidhilfe bezeichnet die gezielte Hilfeleistung einer Person, Arzt, Angehöriger, die es einer anderen Person auf deren frei verantwortliches Verlangen hin ermöglicht, von eigener Hand zu sterben, Tatherrschaft beim Patienten, indem in der Regel eine tödliche Dosis eines Medikaments verschrieben wird.
Der prominente Palliativmediziner Michael de Ridder breitet seine eigene Sterbeethik vor den Lesern aus. Er schildert den Leidensdruck und Todeswillen sowohl anhand von Beispielen aus seiner Praxiserfahrung als auch von prominenten historischen Fällen wie etwa Sigmund Freud und Franz Kafka, führt aus, was er als ärztliche Aufgaben definiert, welche Fragen ihn bei Entscheidungen leiten und auch immer wieder zweifeln lassen.
Nicht allein um Recht und Gesetz geht es mir in diesem Buch, das im Übrigen nicht im geringsten die Suizidhilfe zu einer normalen ärztlichen Option erklären, geschweige denn sie glorifizieren will. Es ist vielmehr mein Anliegen, dazu beizutragen, sie vom Odium des Unärztlichen, des Unerhörten und Verwerflichen zu befreien.
Ein zentraler Satz, der in die folgenden empathischen Überlegungen und Fragen zum Thema ärztliche Suizidhilfe überleitet. Hätten früher meist die Ärzte entschieden, was das Beste für ihre Patientinnen sei, könne man heute über den Patientenwillen nicht mehr so einfach hinweggehen. Und am Ende des Lebens setze eine vorhandene Patientenverfügung enge Grenzen, wenn es um medizinische Maßnahmen gehe. Wo endet medizinische Behandlung und beginnt Sterbehilfe? Das Leben nicht künstlich zu verlängern, das Sterben zulassen, früheres Sterben durch gebotene Sedierung in Kauf nehmen, Die Grenzen sind oft fließend. Das macht de Ridder sehr deutlich. Und bei allen Zweifeln, die er einräumt, bei Sterbebegleitungen zu haben, hält er Suizidhilfe für eine ärztliche Aufgabe. Das steht im Gegensatz zur derzeitigen berufsrechtlichen Auffassung. In Exkursen erörtert der Arzt sowohl diese wie auch die strafrechtlichen Bestimmungen in ihren Schwankungen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Das bietet eine hilfreiche Orientierung. De Ridder ist stolz darauf, dass er eine im Jahr 2015 erfolgte Gesetzesverschärfung, die die geschäftsmäßige, das heißt auf Wiederholung angelegte Sterbehilfe unter Strafe stellte, erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht bekämpfte. Die Regelung ist seit Anfang 2020 unwirksam. Demnach steht es jedem Bürger zu, sein eigenes Leben von eigener Hand zu beenden und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Einen Anspruch auf Suizidhilfe indes hat niemand. Das begrüßen sowohl De Ridder als auch sein Schweizer Kollege Krisi. Beide schildern absurde und anmaßende Anfragen, die eine Art Dienstleistung auf Abruf verlangen.
Von ernster, tiefgreifender und langwieriger Selbstbefragung, die in eine wohlerwogene Suizidabsicht mündete, zeugen die wenigsten Anfragen.
De Ridders Buch ist stark und überzeugend, wenn er als Arzt und Sterbebegleiter schreibt. Schwach ist es, wenn er Gegenargumente aufnimmt und selbst entkräftet. Die Grauzonen, die Schwierigkeiten und Widersprüche werden im zweiten hier vorgestellten Buch genauer und glaubwürdiger abgebildet. Das liegt an der Form, am Zwiegespräch der Philosophin Susanne Viola Renninger mit dem Freitodbegleiter Werner Krisi.
Mit allen Widersprüchen, Ambivalenzen, offenen Fragen. So wie wir es uns für das gesamte Buch vorgenommen und bis jetzt auch eingehalten haben.
Krisi ist Geistlicher. Der 89-Jährige arbeitet für die Sterbehilfeorganisation Exit. Kurz vor seiner Pensionierung hatte ihn ein Gemeindemitglied gebeten, bei seinem von Exit unterstützten Suizid dabei zu sein. Mit den Worten, wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer. Das war der Impuls für Krisi. Er trat Exit bei. Seither, seit 1997, hat er hunderte Menschen beim Sterben begleitet. Das Buch wechselt zwischen Gesprächen, Reflexionen und Hintergrundpassagen von Renninger sowie Erzählpassagen von Krisi. Der Schweizer nennt sich Freitodbegleiter, denn
auch der Begriff Suizid ist so von moralischer Verwerflichkeit aufgeladen.
De Ridder hält hingegen Suizidhilfe für den geeigneten Begriff.
Selbsttötung bzw. das Nachdenken darüber war und ist immer auch Sinnsuche. In dem Sinne, dass man eine vermeintlich oder tatsächlich lebensrelevante, ausweglose Lage zu bewältigen versucht.
Auch im Schweizer Buch werden rechtliche Entwicklung und derzeitige Situation sowie die ethischen Perspektiven entrollt. Renninger konfrontiert Krisi mit der Kritik an der unternehmerischen Dimension von Exit. Man konkurriere mit anderen Organisationen um zahlungsbereite Sterbewillige. Das führe dazu, dass es nach Anbahnung einer Sterbebegleitung kein Zurück mehr gebe, so der Vorwurf.
Eine realitätsfremde Vorstellung, dass jemand dann auch gezwungen sei zu sterben. Die Tatsache ist, wir ermutigen die Menschen, sorgsam auf ihre innere Stimme zu hören und sich jederzeit die Freiheit zu nehmen, das zu tun, was sie richtig finden. Dazu gehört auch, dass sie immer absagen können. Auch wenn wir schon da sind, der Sterbetrunk oder die Infusion schon bereitstehen, jederzeit ist ein Nein möglich. Wir erleben das immer wieder.
Ein Drittel der Hilfesuchenden gehe letztlich nicht den Weg des assistierten Freitods. Vielen reiche die Gewissheit, dass sie nicht alles aushalten müssten, was ihnen womöglich noch bevorsteht. Die vielen Fallbeispiele veranschaulichen den Ablauf des gesamten Prozesses von Kontaktanbahnung, Gesprächen, Einbeziehung der Ärzte bis schließlich zur Bereitstellung des Suizidmittels und dem, was nach dem Tod geschieht. So wird etwa jedes Mal die Polizei gerufen, die Delikte ausschließen muss. Es wird deutlich, wie viel seelsorgerische Arbeit, wie viel Offenheit, Zeit und Fürsorge es am Ende des Lebens eigentlich braucht. Wie De Ridder bringt auch Krisi Fälle an, bei denen Menschen eigentlich Lebenshilfe und keine Sterbehilfe suchen. Und hier ist der große und heikle Unterschied in der Haltung beider Protagonisten. De Ridder verweist diese Menschen an Einrichtungen zur Krisenhilfe. Auch Krisi tut dies in den allermeisten Fällen. Allerdings geht es im Buch auch um einzelne Fälle, etwa der Lebensmüdigkeit und Einsamkeit im Alter, bei denen der Seelsorger einen Suizid begleitet hat. Bilanzsuizid nennt Krisi das. Renninger hinterfragt diese Fälle mehrfach.
Die von den Gesellschaften für Gerontologie, Geriatrie und Alterspsychiatrie und vielen Fachpersonen vertretene Alternative ist bessere Diagnose und Therapie der Altersdepression.
Das hören wir ständig. die Depression braucht nur fachgerecht behandelt zu werden, dann tritt der Wille zum Sterben in den Hintergrund. Doch das Hochalter hat seine eigene Art von Depression. Eine Altersdepression ist ein chronisches Trauergefühl, weil die geliebten Menschen gestorben sind und die Einsamkeit zunimmt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Altersdepression bedeutet eine natürliche Erscheinung, die uns Alten hilft, uns ohne Verzweiflung und Erbitterung vom Leben zu lösen.
Dennoch ist Suizidhilfe für psychisch Kranke, im Allgemeinen auch für Krisi, eine ambivalente und schwer zu ertragende Angelegenheit.
Es ist schlimm, wenn die Kranken so jung sind. Man denkt, da müssen sie doch rauskommen. Man denkt, es müsse noch irgendeinen Weg geben. Immer wieder habe ich alles versucht. Alles. Und musste dann doch irgendwann einsehen, dass das Leiden so groß war, dass ich zustimmen und die Kranken in den Tod begleiten musste.
Bei allen Gemeinsamkeiten sei das Buch von Michael de Ridder vor allem Skeptikern empfohlen, die sich gern plausibel überzeugen lassen möchten. Etwa wenn de Ridder den US-Rechtsphilosophen Ronald Dworkin zitiert.
Jemandem eine Weise des Sterbens aufzuzwingen, die anderen zusagt, die er selbst aber als grausamen Widerspruch zu seinem Leben empfindet, ist grundsätzlich eine finstere, krude Form der Machtausübung.
Das Buch von Susanne Viola Renninger ist den Befürwortern der Sterbehilfe ans Herz zu legen, denn es macht alle Punkte deutlich, die in Deutschland bei der von Karlsruhe geforderten gesetzlichen Neuregelung unbedingt zu bedenken und zu beachten sind.
Und wer das genauer wissen will, dem seien diese beiden Bücher empfohlen. Wer sterben will, muss sterben dürfen. Warum ich schwerkranken Menschen helfe, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. Von dem Arzt Michael de Ridder, bei DVA erschienen für 20 Euro. Und das Buch Wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer. Werner Krisi hilft sterben. Das ist ein Gesprächsbuch mit der Philosophin Susanne Viola Renninger im Limmat Verlag für 29 Euro. Katrin Stövesand hat uns beide Bücher vorgestellt. Die Lesart geht für heute schon fast zu Ende. Eins habe ich aber noch für Sie.
Adventskalender.
Ich bin Roland Krüger, Redakteur bei Kakadu, und ich verschenke dieses Jahr den Roman von Grit Poppe, Verraten. Der Roman spielt in Ostberlin im Jahr 1986. Der junge Sebastian wird in ein Heim gesperrt, nachdem seine Mutter gestorben ist. Aber dort ist es wie im Gefängnis. Ausgerechnet sein Vater, der vor Jahren die Familie verlassen hatte, holt ihn da raus. Aber irgendetwas ist merkwürdig mit dem Vater. Was das ist, das hört Sebastian von einem Mann, der plötzlich in der Schule auftaucht. Sebastians Vater wird als Staatsfeind bezeichnet. Und der Fremde arbeitet für die Stasi, spitzelt für die Geheimpolizei der DDR. Als Spitzel soll jetzt auch Sebastian arbeiten und seinen Vater aushorchen. Wenn nicht, dann riskiert er, dass die Stasi ihn, Sebastian, gehörig in die Mangel nimmt und so Katja findet. Katja wird von Sebastian versteckt, weil sie aus dem grauenhaften Heim getürmt ist und die DDR abgrundtief ablehnt. Wenn das alles auffliegt, dann ist Sebastian am Ende. Verraten ist ein aufregender Page-Turner für Jugendliche ab 14 Jahren. Das Buch ist spannend bis zur letzten Seite. Grit Poppe erzählt einfühlsam und kritisch. Und sie steht auf Seiten der Jugendlichen, die versuchen, sich gegen das staatliche Unrecht zur Wehr zu setzen. Die Verlogenheit eines Landes, in dem zahlreiche Menschen auf schäbige Weise gezwungen wurden, einander zu bespitzeln, kommt hier in einer drastischen Geschichte wieder zum Vorschein. Ich möchte das Buch gerne zweimal verschenken, an meine beiden Töchter Paula und Emilia. Sie sind jetzt 27 und 22 Jahre alt und waren manchmal ein bisschen genervt, wenn meine Frau, die aus der DDR geflüchtet ist, und ich ihnen sagten, wo in Berlin früher die Grenze war und wo die Mauer verlief und was heute alles besser ist. Paula ist heute Polizistin, zum Glück bei der Schutz- und nicht bei der Geheimpolizei, und Emilia hat es in ihrer Ausbildung gerade mit Drehbüchern zu tun. Aus Grit Poppes Buch Verraten könnte übrigens ein sehr spannender, aber auch beklemmender Film werden.
Der literarische Adventskalender im Deutschlandfunk Kultur. Heute mit einem Geschenk meines Kinderfunk-Kollegen Roland Krüger. Er empfiehlt das Buch Verraten von Grit Poppe. Ab 14 Jahren für 12 Euro bei Dressler erschienen. Das war's für heute von der Lesart. Tschüss und bis bald.